Der Retrocast. Euer Podcast für die Spiele und Themen der 80er und 90er.
Herzlich willkommen beim Retrocast. Mein Name ist Kai und heute ist der Gregor wieder an meiner Seite. Hallo Gregor.
Hallo Kai, es ist eine ganz schöne wässrige Welt, in der wir uns gerade befinden, oder?
Schwitzt du schon wieder so stark, oder was?
Ja, total, total, aber keine Sorge, wenn das hier weiter so geht, bin ich bald in Dryland.
Ah, okay. Ja, ja. Waterworld hast du dir ausgesucht. Einen Film, den ich besser in Erinnerung hatte als jetzt beim Rewatch.
Was? Wie kann denn das sein? Mein Gott, Waterworld aus dem Jahr 1995, ein Film, dem bisher immer noch zwei Rufe anhängt, nämlich Nummer 1, ein großer Flop gewesen zu sein und Nummer 2, die Karriere von Kevin Costner als Kinohauptdarsteller zerstört zu haben. Das ist nur bedingt richtig.
Ja, das ist nur bedingt richtig. Ich sag mal, ein Flop, das stimmt schon.
Ja, vielleicht gemessen an Erwartungen, aber er hat Gewinn gemacht, der Film halt, ne?
Er hat Gewinn gemacht und er galt ja auch bis Titanic als der teuerste Film aller Zeiten. Und das ist auch eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist. Ja, teuer war der Film. Also auch welcher Aufwand dort betrieben wurde. Und meiner Meinung nach, um das schon mal vorwegzunehmen, glänzt der Film weniger mit Handlung, sondern eher mit Bildgewalt.
Ja, tatsächlich, tatsächlich. Dabei hat doch David Towie mit am Drehbuch geschrieben. Der hat doch der Arrival-Macher, der kennt sich doch aus, mit Geld gute Sachen umzuwandeln.
Ja, ja, sollte man meinen.
Ja. Sollte man meinen, ne? Ja, ja. Sollte man meinen. Nämlich, guck mal, der Film hat sogar zwei Kevins in der Regie. Kevin Costner und Kevin Reynolds, quasi die Männer, die uns Robin Hood brachten. Ne? Und noch einiges anderes. Und die haben sich danach so verstritten, dass Kevin Costner die Regie übernehmen musste, also den finalen Schnitt übernehmen musste. Und danach haben die irgendwie 15 Jahre nicht miteinander geredet. Bis jetzt wieder, jetzt arbeiten sie wieder zusammen. Aber die beiden, die als die Kevins bekannt waren in Hollywood, denn Kevin Reynolds hat ihn tatsächlich als Produzent und ein bisschen gemanagt und halt Filme von ihm gemacht, die galten als sehr, sehr gute Freunde, bis sie sich hier auf dem Wasser quasi zerstritten haben.
Ja gut, ich meine, Kevin Costner gilt auch seit diesem Film hier als eine Diva, weil der hat, glaube ich, die Kosten auch sehr in die Höhe getrieben, da er eben immer mal wieder hin und her geflogen und transportiert werden musste zum Set und zurück. Und andere Darsteller hat er sich auch keine Freunde gemacht, weil die natürlich ständig auf ihn warten mussten.
Ja, ich habe mir letztens ein Making-of angesehen von dem Film und da sogar in einem offiziellen Making-of deutet es sich schon ein bisschen an, dass man dann sagt, wir stehen jetzt hier alle auf dem Wasser in der Sonne und seit 3 Stunden und warten auf Kevin Costner, der von seiner Insel eingeflogen wird und der möchte vor 10 nicht arbeiten und solche Geschichten, ne? Und nur am Tag und so und es ist dann schön, da machst du dir vielleicht nicht die größten Freunde halt, ne?
Nee, also ich stelle mir das so vor, wenn man da wartet auf hohe See, die Sonne knallt auf einen runter, man wartet auf eine Person.
Ja. Und dann überleg mal, wir reden da wahrscheinlich über Hunderte von Leuten am Set.
Ah ja, richtig, genau.
Na, also das ist und ein großer Teil wurde auch darüber geredet, wie sehr er darauf bestand, dass seine Haare entsprechend aufgeschäumt werden, dass man nicht die beginnende Glatze bei ihm sieht.
Ja, auch mit der CGI wurde da am Ende nachgeholfen ein bisschen, was die Kosten auch nicht gerade nach unten getrieben hat.
Das mit den Kosten ist total geil. Die hatten eigentlich ursprünglich mal 80 Millionen Dollar Budget. Dann damit wurde der Film genehmigt. Dann in der Vorproduktion stellte man fest, wegen den vielen Szenen auf dem Wasser, unter Wasser und pipapo, können wir das nicht für das Geld, schaffen wir es nicht. Und dann stand die Produktion aber schon an. Dann hat man das Budget auf 130 Millionen erhöht. Dann fing man an zu drehen und am Ende landete man bei 175 Millionen Dollar Budget. Und das ist auch das Problem, warum der Film dann diesen Ruf hatte, kein großer Erfolg, also ein Flop geworden zu sein. Er hat zwar mehr eingespielt, auch einiges an mehr auf dem Meer, aber es ist halt richtig, richtig, richtig viel Geld gewesen. Und die haben halt richtig viel Probleme gehabt. Also nicht nur die Ausleuchtung von Kevin Costners Frisur, ne, das war das eine, aber auch sehr, sehr lange Drehzeiten, unheimliche Schwierigkeiten auf dem Wasser und denen ist das Atoll abgesoffen zwischendurch.
Ja, das musste auch teilweise irgendwie wegen drohenden Stürmen abgesagt werden. Und also das muss ein riesiger logistischer Aufwand gewesen sein, der hier auch betrieben wurde.
Ja, und wie gesagt, denen ist das Atoll ist abgesoffen und musste gehoben werden. Also natürlich, die konnten das ja dann nicht liegen lassen, mussten es heben und wieder neu herrichten. Allein das soll irgendwie 30 Millionen gekostet haben. Also das muss man sich, das ist allein diese Aktion quasi, ne? Und wenn du dann sowas hast wie Stürme, Unwetter, abgesoffenes Atoll, alles auf dem Drehbuch, bei einer Riesenhitze auf dem Wasser. Und dann hast du einen Hauptdarsteller, der sagt, na, ich komm mal gegen 10, weiß ich nicht.
Ja, wenn er dann wirklich da war, dann hat er noch in Ruhe gefrühstückt, noch ein bisschen länger geschlafen und schon war die Kacke am Dampfen.
So, ja. Obwohl, wie gesagt, der Film ist ja im Prinzip Mad Max auf dem Wasser, kann man
ja
sagen.
Ja, richtig,
ne?
Genau, sagte ich ja beim letzten Mal, genau.
Den Mariner, hast du gesagt, den Mariner spielt er. Und er zieht umher, ne, auf seinem zugegebenermaßen coolsten Boot, was die haben. Finde ich. Also ich finde sein Boot wirklich geil mit den Segeln und den Netzen und so. Auch wie er sich bewegt darauf, finde ich gut. Muss ich sagen, das finde ich überraschend geil gemacht. Also auch so aus dem Wasser, diesen Doppelseite und dann in die Netze rein und mit diesem Seil von der einen Seite zur anderen Seite. Das ist alles wirklich sehr cool und er ist dann so der Lonely Wolf und ne, und dann wird uns ja so ein bisschen über diese Regeln auf dieser Welt dann geredet, ne, Leute, die sich so, wenn sich zwei hier treffen, dann muss gehandelt werden und so und gibt halt überall kein Land, es gibt nur diese Legende von Dryland, dass es noch irgendwo Land gibt. Alles ist untergegangen, die Kappen sind geschmolzen und das Wasser, der Meeresspiegel hat sich erhöht und somit ist die Welt halt unter Wasser im Prinzip und das ist das, was dann übrig geblieben ist und dann haben wir halt eine Mad Max-artige apokalyptische Welt. Im Prinzip.
Genau,
halt, ne?
Ja. Ich war eigentlich sehr enttäuscht darüber. Mein Dennis Hopper mimt ja hier Deacon, den Antagonisten, da dachte ich mir schon, der ist schon sehr schwach irgendwie in dem Film.
Ich finde ihn eigentlich ordentlich verrückt tatsächlich in dem Film. Also er hat mir eigentlich ganz gut gefallen als Deacon. Er hat ja mich hat es eher gestört, dass er am Anfang beide Augen noch hatte. Bei seinem ersten Auftritt, als er dieses Atoll überfallen.
Ja, richtig,
dann
genau.
Er verliert ja offensichtlich durch den Sprung des explodierenden Bootes sein Auge. Dann hat er diese fancy Augenklappe. Ja, dann sieht er relativ krass aus. Aber er ist halt, ja, Dennis Hopper ist dann halt auch ein paar Spuren drüber halt immer, ne?
Ja, also ich fand den Schauspieler recht schwach, also irgendwie so richtig, konnte ich da irgendwie gar nicht so richtig mitgehen mit seiner Rolle irgendwie.
Ja, ich fand, wo sie dieses Atoll überfallen, ne, die hier, wie nennen die sich nochmal, die Bösen? Die haben doch so ein, hier, siehst du, so gut ist man vorbereitet. Smoker.
Die Smoker, genau, ja.
Die heißen genau die Smoker, er raucht ja auch sinnbildlich sehr viel. Ne, genau, die überfallen doch dieses Atoll. Und schießen es da einen Klumpen. Und dann gibt es ja auch die Szene, wo der eine Typ dann durchdreht und einfach weiterschießt und dann weggezogen wird und dann auf dieses Hauptboot von Deacon schießt. Oder dann rufen ihn ja alle, hey, ne? Hör auf und so. Ne? Charlie, vielleicht mag er Charlie nicht. Versuch's mal mit Charles. Charles!
Ja,
so. Das fand ich witzig. Aber tatsächlich ist es ja so, der ganze Anfang ist ja, ne, wir sehen ja, dass zum Beispiel das, ich weiß noch, ich war im Kino in diesem Film.
Ja, ich auch. Mhm. Ja. Mhm.
Ich war im Kino und ich fand das so gleich als diese Szene, wo er da quasi Trinkwasser aus seinem eigenen Urin macht. Die Eigenurintherapie. Da dachte ich mir noch so,
ja.
Weißt du, aber gut, Durst ist halt was Schlimmes. Ne?
Durst ist was Schlimmes, aber ich weiß nicht, haben die keine Möglichkeit, weil das ist ja gar nicht so schwer, hier Wasser zu entsalzen. Vor allem, wenn da die ganze Zeit die Sonne so runterbrennt, ist das doch eigentlich eine Kleinigkeit.
Tja, also auf jeden Fall haben sie das da, diese Möglichkeit nicht. Ne? Er hat ja dann gleich diesen Konflikt mit diesem anderen Typen, der da lang, und der will ihn ja dann beklauen und so. Und dann treffen sie ja das erste Mal auf die Smoker, die dann den anderen zeigt hat, was das für eine gnadenlose, harte Welt ist, ne? Die ihn dann töten. Und er erfährt aber von ihm, dass es so ein Atoll in der Nähe gibt. Und dann kommt er ja bei diesem Atoll an und da will er so ein paar Sachen kaufen, ne? Oder tauschen, die tauschen das ja im Prinzip alles. Es ist Tauschhandel, ne?
Ja, so ein Handel, ja, genau, mit Tauschen, ja.
Genau, und da hat er ja er hatte ja so ein Fass mit Erde, also ein Glas mit Erde drin. Ich habe ein Glas voll Dreck.
Ja, genau.
Also ich habe ein Glas voll Dreck. Das hat er da nicht gemacht, aber das zeigt er dann, um überhaupt Einlass zu kriegen in dieses Atoll. Und dieses Atoll sieht für mich immer noch, ich hatte das total größer in Erinnerung, als es jetzt im Film war. Von innen sieht es auch viel größer aus als von außen. Es ist eigentlich ein TARDIS-Atoll. Weißt
ja,
du?
Das ich fand das sehr kompakt.
Von außen sieht das viel kleiner, also immer noch beeindruckend, dass sie das da hingebaut haben. Aber von innen sieht es halt viel größer aus, wenn du dann da reinfährst und du siehst dann auch diesen Hai, den sie da ausweiden. Dann, ne, will er dann da was eintauschen. Da begegnet ihm ja auch Helen das erste Mal, Jean Triplehorn, die seine Partnerin im Prinzip so ein bisschen da spielt. Und hier, die hat ja eine Tochter, obwohl es nicht ihre Tochter, Ellen, Enola.
Enola.
Genau, ist nicht ihre Tochter, sondern ist irgendwie Verwandtschaft aber irgendwie, ne?
Ja, glaube ich, einfach so ein zugelaufenes Mädchen, also so habe ich es verstanden.
Irgendwie,
ja.
irgendwie so, auf jeden Fall hat sie eine Verantwortung halt für sie und bittet ihn ja dann mit ihm wegzufahren und so, und das misslingt ja, er nimmt das ja auch nicht an. Er wird dann halt bezichtigt, ein Mutant zu sein, ne? Er hat ja diese Kiemen, er hat ja so Kiemen hinter dem Ohr, kann also unter Wasser atmen und so, und dann wollen sie natürlich, wie das ist, wenn etwas anderes ist, das wird's dann erstmal auf den Scheiterhaufen werfen. Ne? Das wollen die ja dann auch, und dann findet dieser Angriff des Smokers statt und da kann er sich dann halt befreien und mit denen los. Aber dieser Angriff, ich glaube, das ist eine eigene Show in irgendeinem Freizeitpark, oder? Da gibt's doch irgendwie so einen Waterworld-Themenpark irgendwie, ne?
Ja, zumindest so eine Show, genau, in irgendeinem Freizeitpark. Ja, wurde auch bei Twitter drüber geschrieben, hab nur vergessen, in welchem Freizeitpark.
Weiß ich ja, irgendwie Moviepark oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall dieser Angriff, das ist irgendwie richtig cool, wenn die dann alle, wenn diese ganze Armada da mit diesen Smokern auf diesen Jetskis und diesen Booten da, das Atoll da unterbekommt.
Ja, sehr, sehr aufwendig. Also wie gesagt, gerade wenn solche Sequenzen kommen, gefällt mir das sehr gut. Aber ich sag mal, die Handlung, um die es prinzipiell geht, die ist doch sehr, sehr dünn.
Naja, die Handlung ist, dass er die beiden dann mitnimmt, sie ihn aus dem Käfig holen. Er sollte ja hingerichtet, er sollte ja irgendwie im Moor versenkt werden. Nachdem zwei Schlösser im Moor versenkt werden, sollte er auch im Moor versenkt werden. Damit sie ihn, wenn sie ihn freilassen, dann soll er die beiden mitnehmen und soll ihn Dryland zeigen, weil man glaubt halt, er hat halt dieses Fass, dieses Gläschen mit der Erde, und deshalb glaubt man, er weiß, wo dieses legendäre Dryland ist. Das ist einfach ein Stück Land, ne? Also das, was es in dieser Welt eigentlich nie mehr geben sollte, ne? Ich glaube Mount Everest oder so, ich glaube, wird irgendwie erwähnt, ne, dass das der Mount Everest irgendwie ist oder so. Auf jeden Fall nimmt er die beiden dann mit und sagt, er weiß, wo es ist und so, und dann können die da auch entkommen. Ich finde auch diese ganze Entkommen aus diesem Atoll-Szene sehr geil, wenn er mit dem Boot an dem Ding hängen bleibt, an diesem Tor, und noch dann sich so hochschwingen muss und so, um dieses Zahnrad da in Gang zu setzen. Das hat auch was Abenteuermäßiges halt, ne? Und das ist, da ist der Film auch wirklich gut, weißt du, bei diesen, wie du schon sagst, großbudgierte Actionkämpfe.
Ja, in den Momenten gefällt der Film mir auch am besten. Wie gesagt, das ist optisch schon sehr, sehr ansprechend. Und das sieht auch immer noch sehr, sehr gut aus, weil man eben sehr viel handwerklich gemacht hat. Und klar, es gibt ein paar Szenen, die man mit CGI gemacht hat. Zum Beispiel dieser Tauchgang später eben auch zu dieser untergegangenen Region, die eigentlich nur in einem Swimmingpool gemacht wurde, aufgenommen wurde. Und das Set selbst waren dann so Miniaturen. Aber das sieht insgesamt sehr gut aus. Also großartig. Es gibt später im Film auch CGI-Effekte, die gar nicht so gut aussehen. Auch wenn man sich hier auf diesem großen Kahn, auf diesem riesigen Schiff befindet, sieht man teilweise schon sehr Bluescreen, Greenscreen im Hintergrund. Aber insgesamt ist das wirklich sehr, sehr gut gelungen.
Ja, auch das CGI von diesem Monster, ne? Die sagen ja immer, da sind Monster unter Wasser und so. Und die haben ja dann, er ist ja mit dann Helen und Eleanor, ist er ja dann unterwegs und haben die nichts zu essen und dann, ne, sind sie am Hungern und so und versuchen ja auch selber sich mit Fischfang, aber fangen da nichts, und dann fängt er den so ein riesiges Monster, indem er sich quasi als Köder anbietet und quasi im Wasser hinter dem Boot herziehen lässt, und dann siehst du kurz dieses CGI-Monster, was aus dem Wasser rauskommt. Das ist natürlich so CGI-mäßig, ja, es ist halt, naja, auch nicht, es ist halt 1995 halt, ne? Ja, das siehst du ja auch nur sehr kurz und so. Ich fand es auch, auch ein bisschen merkwürdig, weil irgendwann sagen ja die Smoker wollen ja unbedingt Eleanor, weil sie hat auf dem Rücken eine Tätowierung, die die Karte haben soll, die die Karte sein soll, die zu Dryland führt halt, ne? Du siehst, was für großartige babylonische Zufälle wir in diesem Film haben, ne? Und dann sagt irgendwann Deacon, ja, schick mal die Haie, ne? Und dann werden offensichtlich die Haie, also die können offensichtlich Haie schicken, um als so eine Art, ja, ich dachte, als so eine Art Speer, weil man sieht dann so die Flossen von so Haien an diesem Boot vorbeischwimmen. Und das scheint, und die haben offensichtlich gesagt, wo die sind, weil mehr tun die nicht. Die greifen die auch nicht an. Wir sehen keine Hai-Action in dem Film.
Ja,
tatsächlich. Gott sei Dank. Da dachte ich mir, ich weiß doch. Aber ich habe mich nur gewundert, die können also irgendwie dressierte Haie als Jäger irgendwie losschicken, irgendwie halt, ne? Naja, was natürlich ein bisschen krass ist, finde ich, und das fand ich damals im Kino als der kleine 15-jährige Bub, war diese Beziehung mit Helena und Eleanor auf dem Boot, weil er verhält sich halt wirklich echt wie das letzte Arschloch.
Ja, total, ja. Ne? Also, das ist mir auch sehr aufgefallen jetzt beim Rewatch, was für eine Arschgeige der ist, ja.
Total, also es gipfelt ja mit die, auch das Kind, das dann einfach nur so, weil es sich langweilt, ein bisschen was mit ein bisschen Kreide, sie soll aber nichts anfassen, und sie malt dann da was an die Wände, weil sie sich langweilt, und dann macht er sie voll fertig, oder die Mutter, der er die Haare abschneidet, weil er nicht auf sie hört, und ja, dann schneidet er ja auch dem Kind die Haare ab. Also,
ja, und er wirft die auch später ins Wasser. Er will sie einfach loswerden. Ja. Der hätte die ersaufen lassen dort, ja.
Ja, und das macht er ja nicht. Er entwickelt sich ja auch ein bisschen im Laufe des Films und fängt ja dann an, es gibt ja dann diese Szene, die ich damals so, ich weiß noch, total fremdschämen fand, wenn sie sich so ihm anbietet. Ne? Dachte ich so, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich damals hier in meinem kleinen Kleinstadtkino saß und gesagt habe, ach Mensch, Gene, du hast den doch gar nicht nötig. Du hast doch diesen Typen da gar nicht. Weil da ist er halt so arschig zu ihr. Und da lehnt er sie ja das ja auch ab und sagt dann später, ja, weil ich wusste, dass du mich nicht wolltest und so. Dann kommen die natürlich obligatorisch noch zusammen. Ne, das muss natürlich sein.
Natürlich, ne? Ja.
Aber, also ich muss sagen, ich hatte da sehr viel Verständnis für Helen, die dann versucht, das ihr Kind oder so zu schützen und sich und da auch in so einer verzweifelten Situation ist. Und dann gerätst du halt an Captain Arschloch, ne?
Ja, also, ist halt ja. Der Einzige, der sagt, ja, ich weiß, wo Dry Island ist. Ja, obwohl das sich ja zu dem Zeitpunkt erstmal als Lüge rausstellt, ja.
Ja, deshalb auch dieses, wie du gesagt hast, er zeigt eher das ja mit diesem Tauchgang unter Wasser. Er kann ja ohne Luft tauchen, also er hat ja Kiemen halt und dann kann er sie in so einen Luftballon packen quasi und dann taucht er mit ihr, was dann in den Pool gedreht wurde. Da muss man allerdings tatsächlich sagen, der Score von James Newton Howard ist fantastisch.
Ja, der gerade ist großartig, ja.
Gerade in dieser Szene ist der richtig stark. Also auch wirklich, also diese ganze handwerkliche Sache, Kameraarbeit, Effekte, auch Regie, daran ist alles an nichts auszusetzen halt. Ne? Es ist halt, danach geht halt diese ganze Jagd los, der Smoker halt, ne, die dann irgendwie alles einsetzen, um Eleanor zu kriegen, was denen dann halt auch irgendwann gelingt. Und dann die Smoker selber leben ja auf diesem riesigen Tank, auf diesem riesigen Tankschiff. Ne? Benzin ist und Öl ist ja eine ganz wertvolle Ressource, ne? Gerade dieser Tage und da noch viel mehr. Und ich glaube, da gibt es auch eine Anspielung. Es gibt doch die Szene, wenn er an diesem Foto vorbeigeht, ne? Und dann sagt, Mensch, hier, Alter, ne? Hier, du, Junge, mit dir, zu deiner Zeit wäre sowas nicht passiert, ne? Und das war, das Foto ist der Captain der Exxon Valdez und das war ja ein paar Jahre davor ein großer, also die Exxon Valdez ist ja ein Schiff, ein Öltanker, der auf Grund gelaufen ist und eine große
Ja, das ganze Schiff soll die Exxon Valdez sein.
Das ist genau. Und die haben diesen Captain, der damals dafür so also mitverantwortlich war, da haben sie so ein Foto von ihm, den jubeln sie an, ne? Hier, Joseph Hazelwood, ne? Genau. Das ist, ja, 1989 war das. Mensch, unter dir, Joseph, unter dir wäre das nicht passiert. Aber wenn diese ganze Smoker-Geschichte, ne, die sehen ja wirklich aus, Mad Max Fell auf Wasser, ne? Also kannst mir sicher sein, wenn wir mal in eine postapokalyptische Welt kommen, Kai, da habe ich sofort Fell an.
Ja, bestimmt. Aber es gibt ja auch einen Charakter, der Gregor heißt.
Ja, tatsächlich, ne? Ja. Also du siehst, es ist immer besser, wenn es einen Gregor in der Apokalypse gibt.
Ja, mein Lieblingscharakter kommt übrigens nur ein paar Sekunden vor. Das ist der Opa am Ende, wenn man hier dieses Streichholz quasi in diesen Öltank wirft und der einfach nur so runtergekommen aussieht und sagt, oh, endlich ist es soweit, ja.
Der scheint darüber froh zu sein, ne? Dass das endlich vorbei ist. Den sehen wir ja in der Mitte des Films schon mal, weil irgendwie Deacon wird ja gerufen, hier, der Typ sagt, hier, er möchte mal mit dir reden und dann sagt er ja, dieses schwarze Zeug ist nur noch 10 Inches hoch oder irgendwie so.
Ja.
Und dann rechnen die ja und sagen, ja, also wir haben ausgerechnet hier, bei dem, was wir so verbrauchen, reicht es noch so und so lange. Darum geht's ja, die haben die Ressourcen von denen schwinden halt auch immer mehr, die sie sich halt geholt haben, indem sie andere überfallen, ausrauben und sich halt wie beim Atoll alles nehmen halt, ne? Aber trotzdem schwinden halt die endlichen Ressourcen immer mehr, liebe Kinder.
Ja, aber dieser Opa, der sieht auch super aus. Also, super. Ich mag den einfach. Ja.
Ich habe mich gefragt, wie das Leben von dem aussieht. Der ist in diesem, die machen oben diese Luke auf und dann siehst du unten, alles ist dunkel und dann siehst du einfach Öl und darauf ist er auf so einem kleinen Boot.
Ja.
Da ist so ein kleines Boot und er hat diesen Stock mit der Tiefenmessung quasi und er sagt dann, wie hoch, bei welchem Strich das Öl ist im Prinzip. Öl, die saufen Öl.
Ja. Ne?
Ja, aber das ist irgendwie auch ein trauriges Leben halt. Ne? Und aber total, deshalb wahrscheinlich, als dann später der Mariner, er wirft ja so eine Art, hier, wie heißt das denn, so ein Leuchtstab.
So ein Leuchtstab-Dingsbums, ja.
Genau. genauso früher zu geraved hätte in den 90ern halt, ne? Wirft da rein und dann explodiert das ja und dann ist, wie du schon sagst, auch endlich, ne?
Ja, ja, super. Aber das ist,
ja, ja, ja. Ich muss auch sagen, dieser ganze Endkampf, wenn er dann sich da die Exxon Valdez da infiltriert, weil die haben ja zwischendurch sein Boot gekapert und so und haben ja, er wird ja dann auch zwischendurch halt von diesem Flugzeug gejagt und so, da gibt's allerlei Action-Szenen tatsächlich, ne? Dieser kleine Schmugglerstützpunkt, wo sie in die Falle gelockt werden sollen halt, ne? Wo dann die Smoker in so mit ihren Jets unter Wasser sind. Das ist auch geil, wo die so irgendwie mit Gewichten unter Wasser befestigt sind und so Atemgeräte haben und unter Wasser warten, bis er nahe genug rankommt und dann siehst du diese Besatzung von diesem Schmugglerposten, die alle winken.
Ja.
Dann wenn du näher rangehst, siehst du, dass die an Seilen hängen und schon wie immer Ärger mit Bernie, ne, einfach so wie Puppen, einfach, aber wie geil, auch alle da winken. Weißt du?
Ja,
das riecht so nach Falle. Mhm. Witzig fand ich auch, wo diese Gewichte gelöst werden und die mit den Jetskis nach oben schnellen, da haben sie keine Atemgeräte mehr. Aber naja, gut, das, ne?
Ja.
Ja, ja, die Jagd beginnt. Naja, auf jeden Fall, irgendwann haben sie ja Eleanor dann halt, ne?
Enola.
Ja, ja.
Genau.
Enola, ich kann es nicht, wir kommen immer auf Eleanor. Und dann muss er natürlich seine gute Seite entdecken. Er kriegt ja noch ein bisschen Hilfe, ne, irgendwie von so den Atoll-Überlebenden. Bei dem Atoll gab es ja auch noch diesen Sheriff, ne, der ja so ein bisschen noch ein Guter gewesen ist und diesen Verwandten von Helen, der dann mit dem selbstgebastelten Luftballon los ist, ne?
Ja.
Der rettet ja auch noch.
Ja, da ist übrigens, Jack Black sieht man ja auch in der Szene zwischendurch. Der ist einer von diesen Flugzeugpiloten, der Smoker.
Ja, ich hatte ihn immer verortet, dass er der Typ ist, der mit dem Geschütz am Anfang gesessen hat bei dem Angriff auf das Atoll und der nicht aufgehört hat zu schießen. Mhm. Charlie, aber das ist ja gar nicht, stimmt.
Nee, das ist
der,
nicht,
der im Flugzeug
genau.
Sitzt und so. Ja, da sind noch ein paar andere Szenen. Da ist ja auch noch hier der hochverehrte Kim Cotes aus Sons of Anarchy, der spielt ja auch diesen Drifter, der so verrückt ist, der dann halt auch, da sehen wir ja auch, der bietet ja irgendwie für Helen dann das und das an und im Prinzip reden wir da über, dass Helen da verkauft werden soll für so eine halbe Stunde halt, ne?
Ja, ja, richtig.
Den Knack und so, ne? Ja. Das ist ja schon hart, wo er sagt, ja, kann ich mit ihr halt eine halbe Stunde unter Deck gehen und so, dann fragt er noch nach der Kleinen. Das lehnt der Mariner ja bröst ab, Gott, aber ist schon hart, dass diese Frage überhaupt kam in dem Film auch zu der Zeit halt und so, ne?
Ja, das schon, ist, aber gut, ist, der hat den recht überzeugend wahnsinnig eben auch gespielt.
Total, total. Also halbe Stunde und er hatte die deutsche Stimme von Robin Williams.
Mhm, ja.
Das hat ihn, ich glaube, immer wenn es die deutsche Synchronstimme von Robin Williams ist, sind diese Leute uns zum Grund sympathisch.
Das weißt ist du? Das Problem. Ja,
und das ist bei so einer Rolle aber schwierig, so ein bisschen, weißt du? Deshalb möchte ich, wenn wir mal einen Fatcon-Auftritt haben, auch von der deutschen Stimme von Robin Williams synchronisiert werden.
Lebt er noch?
Oh, das habe ich gar nicht gecheckt, ehrlich gesagt. Das hätte ich vielleicht vorher. Das prüfen wir vorher halt.
Ja,
noch,
das prüfen
aber
wir noch mal.
Aber das ist ja dazu da, um zu zeigen einmal, was er so für so ein harter Typ ist und so und dass er halt so alles einsetzt und so und halt auch bereit ist, hier dann irgendwie eine Frau zu verkaufen, wenn es ihm irgendwas bringt. Dann es aber dann doch nicht macht, weil er dann doch im letzten Moment noch sein moralisches, also sein Gewissen gefunden hat und so und den dann tötet halt, ne? So ein bisschen zwar offscreen, aber doch sehr eindeutig halt, ne? Hm. Und dass man sich dann sofort das nimmt, was dem anderen gehörte, ne? Also er springt dann noch rüber und holt sich die Sachen von seinem Boot und so. Also, das ist schon durchaus hart halt, ne? Und ja, und ich muss aber ganz ehrlich sagen, dieser ganze Endkampf auf der Exxon Valdez, wenn er sich da so, wenn er dann Elnor, ne, wenn er sie dann da befreit und so, ne? Das ist auch der Teil, der rauscht so an mir vorbei, weil ich das irgendwie wirklich sehr 0815 finde.
Es ist auch sehr 0815. Man sieht ja erst, wie er eben das Boot oder dieses riesige Schiff betritt und dann gibt es ja eigentlich nur dieses Wortgefecht erstmal.
Ja.
Und Mariner hat dann eben dieses Knicklicht, das er dann doch in diesen Schacht wirft.
Ja.
Und alle vorher sagen, ja, machst du doch eh nicht.
Ja, genau.
Ja. Die deutsche Synchronstimme von Robin Williams war übrigens Per Augustinski und der ist 2014 schon verstorben.
Ach Gott, ja, als du eben gesagt hast, Per, da wusste ich schon, wie es endet. Ach Mann, verdammt, na gut. Nichtsdestotrotz ist halt einfach eine grundsympathische Stimme.
Total, ne? Ja.
Total, also echt da. Naja, er kann sie ja auf jeden Fall befreien. Es gibt danach so diesen Endkampf halt mit Deacon und dann werden sie da noch gerettet von diesem Luftballon, der da irgendwie Helenas Onkel, Großonkel, diese ganzen Verwandtschaftsverhältnisse da hat, und dann können sie ja wegschweben im Prinzip. Drohen zu verdursten, aber noch bevor sie verdursten, da ist die Szene so süß, wenn er so das letzte Wasser aus der Flasche noch so nutzt, um der Kleinen noch so, macht er ihr das so noch so an den Mund und so halt.
Was
da,
überhaupt
das letzte Wasser kriegt.
Ja.
Habe ich mich auch gefragt, weißt du? Habe ich mich auch.
Ne? Also verdunstet halt innerhalb von Sekunden, ja.
Ja, aber ich glaube, das ist die Gestik.
Das
oder?
Ist nur eine Geste, ja. Es soll eben, weil
genau.
Helen sieht das ja im Hintergrund und lächelt dann so ein bisschen. Also offenbar ist er jetzt nicht mehr so die Arschgeige am Ende, sondern ja.
Ja, der setzt sich dann doch ein. Er hat ja auch sein Brot verloren und alles für die dann im Prinzip. Dann sind sie ja kurz davor zu verdursten und dann ist auf einmal diese Taube auf diesem Ballon halt, ne? Also diesem Körbchen,
ja,
wo die alle drin liegen und so. Und das fände ich geil, wenn er dann so ein Delirium gehabt hätte und nur gesagt hätte, was bist du denn für einer?
Ja.
die Taube antwortet, yo Mann. Ja. Und da haben sie dann Dryland halt gefunden und so und können sich da am Wasser nähren und auf Land leben. Das sieht aus, wie als hätten sie kurz dahinter den Jurassic Park geöffnet. Weißt du, sieht
in der
ein bisschen
Tat,
so
ja.
aus, ne?
Total,
ja,
ja.
Tatsächlich.
Ich habe mich übrigens auch gefragt, wer Enola hier dieses Tattoo überhaupt auf den Rücken tätowiert hat.
Ja, es wird nicht geklärt, ne?
Nö.
Ja, tatsächlich.
Und wie das Mädchen von da wegkam.
Einmal das, ja, das erklärt aber wahrscheinlich die 95 Drehbuchautoren, die es sonst noch bei diesem Film gegeben haben.
Ja.
Hat, und da gibt es ja auch einige, die sehr bekannte Drehbuchautoren sind, die da als Script-Doktor tätig sind und die gesagt haben, so richtig haben sie es auch nicht verstanden, was da wie passiert ist und so, ne. Auch dieses typische Hollywood-Ende, dass er dann aber doch nicht bleibt, sondern er ist ein Mann, der die Freiheit, das Meer liebt und so, ne. Er zieht dann mit dem lächerlich kleinsten, selbstgebauten Zimmer zum Boot los. Da musste ich fast schon lachen, als er dann, weißt du, da ist diese große Insel mit Wasser und alles, wo du leben und die Frau, die er jetzt irgendwie liebt und das Kind, das er ja auch irgendwie als für sich so, er hat ja auch diese Szene, wo er ihr Schwimmen beibringt. Weißt
ja,
du,
richtig,
zusammen,
ja.
Ne, weil sie ist ja, die Kleine kann nicht schwimmen und er sagt, wer kann denn nicht schwimmen in Waterworld? In Waterworld halt,
ja.
Ne? Und da bringt er ihr das bei und dann gibt es ja diese merkwürdig inszenierte Szene, weißt du, wenn er mit ihr so taucht und sie hält sich fest und dann schwimmen die so im Gegenlicht darum und die Sonne geht im Hintergrund unter, da dachte ich so, oh mein Gott, da haben sie aber richtig viel noch auf die Haare gesprüht, das ist sehr plakativ, was da gezeigt wird. Alter.
Ja,
also,
schon.
Sehr auf die Kacke gehauen halt, ne? Und er sagt, ey, nein, nein, ich hau mir hier zwei Latten zusammen, ne, ein Stück Stoff und dann reite ich wieder los aufs Meer.
Ja, das sieht so ein bisschen aus wie bei Jack Sparrow, wenn er da mit diesem lächerlich kleinen Schiff auch ankommt im ersten Teil. Ja, ja.
Aber das ist immer noch der beste Anfang einer Figur bei Jack Sparrow.
Total.
Geile, auf diesem Ding, du denkst, er fährt auf seinem krassen Schiff in diese Bucht ein und dann geht das unter ihm alles unter und er macht nur diesen Übertritt. Weißt du, besser kannst du so eine Figur nicht einführen, tatsächlich. Ja, und da ist es halt auch, wo er dann da so weggefahren ist, er hat sich verabschiedet und so. Dachte ich mir auch, ja, ist okay, war jetzt ganz gut, die 130 Minuten wieder mal gesehen zu haben. Aber wir haben ja auch festgestellt, es gibt ja einen Extended Cut mit 176 Minuten, ne, den Ulysses Cut. Ne, das ist ja irgendwie die eigentliche Version des Films, so wenn ich das richtig verstehe, die aber man damals nicht genommen hat, weil das war wohl ein Streitpunkt zwischen ihm und Kevin Reynolds, weil Costner und das Studio gesagt haben, ey, der Film ist ein Risiko. Alleine des Geldes wegen muss der Film funktionieren. Der muss erfolgreich sein. Und wenn wir einen 3-Stunden-Film machen, dann kann man den nur einmal am Tag zeigen in einem Kino. Oder vielleicht zweimal.
Ja.
Also muss der Film deutlich kürzer sein, damit man die Möglichkeit hat, den einfach öfters zu zeigen. Und das war mit einer der Gründe. Und angeblich ist der Ulysses Cut auch die wirklich bessere Version, die Extended Version. Ich gebe aber zu, ich habe die bis heute nicht gesehen. Die gibt's auch nicht synchronisiert, soweit ich das weiß.
Nee, die gibt's nicht synchronisiert, genau. Die gibt's nur in der Originalvertonung. Und ich weiß nicht, ob die dem Film jetzt auch handlungstechnisch so viel noch hinzugefügt hätte. Also, ja, ich weiß nicht, also wir haben es ja zum Beispiel bei der Besprechung des ersten Herr der Ringe-Teil besprochen, dass die nicht unbedingt nötig gewesen wäre, die Extended-Fassung von dem ersten Teil. Und ich weiß nicht, ob das nicht bei Waterworld dann ähnlich gewesen wäre.
Also ich verstehe ja die Story, die sie uns da kredenzen. Also ich habe nicht das Gefühl, es nicht zu verstehen, was die, ne, die Welt, ne, ist unter Wasser, weil die Kappen sind geschmolzen und so. Und dann hat jeder, gilt nach dem Motto Eigenverantwortung, jeder für sich. Ne, und dann hast du halt kannst du eine sehr rücksichtslose Gesellschaft entwickelt haben, wo jeder sich ums Überleben kämpft und so. Und er, ne, und dann, aber dieser ganze Teil mit dem Karte auf dem Rücken und dann wollen alle dieses Kind, weil sie diese Karte hat, aber irgendwie können sie die auch irgendwie nicht so einfach lesen und so. Und das ist jetzt alles auch keine Raketenwissenschaft, diese Story. Die ist eigentlich, ich frage mich, was die 16 Autoren gemacht haben, die dann im Hintergrund noch was rumgeschrieben haben.
Ja, das ist eine gute Frage.
Da war einer dabei, der hat gesagt, ja, ich mach noch, ich bin noch dran und hat eigentlich Super Mario Land gespielt. Mindestens ja, ja. Einer. So stellt mir das vor, dass das so läuft. Ich bin noch dran, hartes Gold, was ich hier schürfe. Story Gold, ne? Und in Wirklichkeit hat der Super Mario Land gezockt. Ich schwör's dir. Ne, das ist so, weil andererseits ist es so Skriptdoktor, aber vielleicht auch so ein bisschen, dann hat man sich in eine Ecke geschrieben, wie kriegen wir das raus, ohne, ne, ohne das andere gleich wieder zu revidieren und so, aber es ist halt wirklich eigentlich eine sehr dünne Plot-Story, die wir schon tausendmal erlebt haben. Mad Max ist da wirklich ein guter Vergleich. Kevin Costner hat, glaube ich, hat ein paar Jahre später in Postman ja nochmal dasselbe gemacht halt im Prinzip.
Den habe ich noch nie gesehen, Postman.
Ich habe den auch ewig nicht einmal und ich habe auch nimm mich nicht auf die Liste, ich habe kein Bedürfnis mir den nochmal anzusehen.
Nö,
tatsächlich.
Steht nicht drauf, ja.
Aber tatsächlich, Kevin Costners Karriere hat auf jeden Fall einen Dämpfer bekommen durch diesen Film, weil zumindest, er hat zwar danach noch ein paar Filme gemacht, wo er auch so die Hauptrolle war, aber so die ganz große Zeit seiner Hits hier, die wir mal hatten, auch von Robin Hood, JFK, die ganzen anderen Sachen, die mir jetzt alle gerade nicht einfallen, aber das ist ja auch einiges gewesen, was Kevin und so die richtig geilen Filme von ihm, an die man so denkt, bei ihm hier Untouchables, No Way Out, Feld der Träume.
Der mit, ne? Dem Wolf
tanzt. Der mit dem Wolf tanzt. Bodyguard, Perfect World. Das ist alles vor Waterworld gewesen. Und wenn ich da auf das nach Waterworld gucke, dann sehe ich noch Postman. Also ich finde 13 Days von ihm sehr geil. Das ist eine Empfehlung, 2000.
13 Days ist super, Spiel. Ja.
Der ist super. Da habe ich auch eine Affinität für den Film. Den gucke ich mir immer sehr, sehr gerne an tatsächlich. Aber so die Zeit, wo er so wirklich der alleinige große Star war, die ist danach vorbei gewesen, oder?
Also, ja, schon gefühlt. Ja.
Also die wirklich, wenn du an Kevin Costner Filme denkst, dann denkst du ungefähr bis Waterworld.
Ja, ne? So in der Regel schon. Ja. Dann ist so früh 90er Jahre.
Es hat ihm definitiv, hat seine Karriere nicht auf die nächste Stufe gehoben.
Das
kann man auf jeden
Fall
sagen. Halt, ne? Und wie gesagt, der Film hat ja noch irgendwie 300 Millionen irgendwie fast eingespielt, mit Sicherheit wird er, oder 269 oder so, aber mittlerweile wird er ja mit Auswertungen und CD-Beilagen in Fernsehzeitungen und Streaming und so, wird er ja sein, ich glaube, ich habe den auf DVD auch unter anderem, weil er mal in irgendeiner Filmzeitung beigelegen hat.
Das kann so, gut sein, ja.
Das war damals so, Kai. Ja. In den frühen 2000er Jahren.
Ja, ich erinnere mich.
Habe ich hier noch eine Spindel.
Ich habe noch Gangs of New York, habe ich auch noch aus irgendeiner Zeitung mal gehabt.
Hat der auf eine Disc gepasst oder musste der auf zwei?
Nee, der war auf einer DVD. Ja.
Das waren noch Zeiten, wo man die Zeitung dann über die beigefügten Filme verkauft hat und so.
Ja, wo du das nur ausgeschnitten hast, um dir dann vielleicht das Cover selbst zu basteln.
Och, ja. Da war noch das als Bastelanleitung bei. Aber seien wir ehrlich, wir hatten einfach CD-Hüllen, ne? Entweder hat man Spindeln genutzt, wo man die reingepackt hat, die man natürlich leer gekauft hat, Spindeln, ne? Klassisch. Oder diese CD-Hüllen-Packs, die man im Auto hatte, wo man dann früher seine 50 Lieblings-CDs drauf hatte. Ne? Damit man sie im Autoradio wechseln konnte.
Ja,
Bravo Hits 1 bis Bravo Hits 50. So genau. Ungefähr.
Ja.
Ja. Das war noch Zeit. Nee, aber tatsächlich, also was das angeht, ne, und die Freundschaft der Kevins ist tatsächlich, also dieser Kinoschnitt war dann wohl Costner, der den Film halt auf 130 Minuten runtergekürzt hat und gesagt hat, ich muss mehr ins Gegenlicht.
Ja, ich werde vielleicht mal schauen, ob ich mir die Extended irgendwann mal anschaue, um einfach diesen Vergleich zu haben, ist der wirklich besser, ist der nicht so gut oder ist der nötig vor allem, muss man sich halt mit auseinandersetzen, dass er dann halt nur auf Englisch ist, aber ich meine, es gibt Schlimmeres. Ja. Ich meine, so viel gesprochen wird in dem Film eh nicht.
Nee, also, und, also wahrscheinlich in den Szenen, die raus sind, total viel und es wird alles total ja, genau. erklärt. Ja. Oder es ist ein Musical durch die Szenen, die fehlen. Oder so.
Genau, die tanzen die ganze geil. Zeit und ne? singen. Ja.
Gregor! Das ist ein gnadeter Sänger. Ja, aber ich finde es tatsächlich interessant, dass du Dennis Hopper nicht so gut findest. Ich fand den also angemessen drüber für diesen Film halt, ne?
Ja gut, er hat eine goldene Himbeere bekommen als schlechtester Nebendarsteller, Kevin Costner aber auch zeitgleich eine Nominierung als schlechtester Hauptdarsteller und schlechtester Regisseur Kevin Reynolds war auch noch nominiert. Aber wie gesagt, also, Dennis Hopper hat eben die Auszeichnung bekommen.
Ja, man sieht irgendwie, viel Geld macht's nicht immer nur, ne?
Ja.
Tatsächlich. Ich fand aber irgendwie angenehm, muss ich sagen, hervorheben möchte ich wirklich Jean Triplehorn, weil ich finde, die spielt die Rolle wirklich gut als Helen.
Ja, die macht das wirklich gut, ja.
Und ich hatte echt sehr Mitleid, als diese Szene wirklich so krass, wo er sie zu Boden drückt und ihr die Haare mit dem Schwert, wollte ich gerade sagen, mit dem Messer abschneidet und so. Und dann ihre Tochter, also ne, die Kleine, dann auch noch was sagt. Sie hat sich doch entschuldigt und dann auch genauso frisiert neben ihr sitzt in der nächsten Szene.
Ja, ja.
Ne? Und der dann vorbeigeht. Habt ihr was gesagt? Nee, nee. Ne? Also es ist halt, das ist toxische Maskulinität auf jeden Fall. Er soll halt eine Heldenreise hinter sich kriegen. Ne? Ist alleine, Lonely Wolf, schlechte Welt, keine guten Erfahrungen, du vertraust da keinem und so und dann musst du dich halt entwickeln, anfangen zu öffnen. Das soll das halt sein, aber er kommt da schon, irgendwie dieser Übergang dann ist ein bisschen holprig und
Gene Triplehorn hat, mal abgesehen davon, dass die ein sehr unpraktisches Foto bei Wikipedia hat, die hat übrigens auch bei der Serie Criminal Minds mitgespielt und da eine sehr, sehr starke, gute Rolle gespielt.
Das Foto ist wirklich geil. Ich möchte, wenn ich mal einen Wikipedia-Eintrag habe, also falls ich mal einen Wikipedia-Eintrag bekommen sollte, ne, da möchte ich ein Foto haben, wie ich in ein Brötchen beiße.
Ja.
Einfach nur so und offensichtlich überrascht bin.
Ja,
ne? Ja. Ja, sie war ein Basic Instinct dabei.
Ja. Oh, den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Den müssen wir uns auch irgendwann mal vorknüpfen.
Ja, dann wäre ich doch ganz rot, wenn wir Basic Instinct machen.
Machen wir im Livestream, damit du sie dann siehst.
Genau. Aber auch wirklich, ich sehe dann aus wie eine Tomate. Ja. Weißt du so? Und dann kommt jetzt wie ein kleines Schulmädchen, weißt du? Dann lache ich einfach nur so.
Genau.
Und dann kommt es zu, und dann busseln sie.
Ja.
Ne?
Ich glaube, wir sind durch mit
Ja.
Ich habe mir einen Film ausgesucht, der ein bisschen jünger ist. Und zwar, der wird jetzt in 2 Jahren auch schon 20 Jahre alt. Und zwar aus dem Jahr 2004 stammend, weil ich ein großer Fan von Abenteuerfilmen bin. Dachte ich mir, wir nehmen uns mal Nicolas Cage an Bord zusammen mit Diane Kruger und sprechen über Das Vermächtnis der Tempelritter.
Bin ich gespannt. Habe ich ewig nicht gesehen tatsächlich.
Ja, ich mag ihn einfach unfassbar gerne.
Ja, ja. Diane Kruger, ne, ist das, ne?
Ja, genau.
Glaube ich, ja. Da habe ich, die ist eine deutsche Schauspielerin, ne?
Ja, genau.
Ja, da habe ich immer gefragt, habe ich nie verstanden, warum die für die alle nach Troja gefahren sind. Die wohnt doch in Hildesheim. Weißt du? Also, oder hier, die kommt hier aus der Nähe. Seid sie, irgendwo, nein, nicht seid sie. Also irgendwo hier aus dem, die ist ursprünglich aus der Gegend hier. Und das habe ich nie verstanden, warum man für sie nach Troja musste. Naja.
Ja, gut, sie ist in Algermissen im Landkreis Hildesheim geboren.
Ja, siehst du, da ist es hier quasi um die Ecke. Da hätte man ja gar nicht bis nach Troja gemusst.
Ja.
Naja, das klären wir.
Ja, wir werden drüber sprechen, aber ich freue mich darauf. Und ich sag mal an der Stelle vielen Dank, Gregor. Hat mir Spaß gemacht und dann sage ich bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.